Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Wir haben heute nochmals die wunderbare Valerie Lux bei uns zu Gast. Valerie ist mit einer Idee auf uns zugekommen, und zwar hat sie den Vorschlag gemacht, Kloster mit Psychiatrien zu vergleichen. Genau, vielleicht im ersten Moment nicht so der natürlichste Vergleich, aber im Endeffekt doch ein ganz, ganz spannender Gedankengang. Und zwar ist die Frage, was im Endeffekt wirklich besser für den hilfesuchenden Menschen ist. Hieraus ist eine ganz, ganz tolle Unterhaltung entstanden mit einer wahnsinnigen Tiefe und Vielfalt in der Diskussion. Also freut euch wie immer auf ganz, ganz schöne Einsichten, richtig viele laute Lacher von Valerie und eine Menge neues Wissen. Viel Spaß!
Your Bannister Mile mit Clara, Lennart und Christian.
Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute in altbekannter, neuer, altbekannter Besetzung. Das war verwirrend. Ich fand es sehr für mich verwirrend. aber es ist wahr. Und zwar ganz kurz einmal den heutigen Gast, die liebe Valerie Lux. Altbekannt mit lautem Lachen. Und in Münster, vielleicht könnt ihr euch noch mal ganz kurz selber introducen.
Ja, Hallöchen.
Wie immer mit Christian und Clara Sist und mit Lennart Hachmeister in Hannover.
Ja, also die liebe Valerie hat uns einen Impuls gegeben. Die hat gemeint, man soll sich da jetzt sozusagen wieder vorstellen. Ein bisschen nicht, dass er immer bei dem Podcast. Guter Impuls, also Christian Sist, Siegfried Ida, Siegfried Theodor, Clara mit C davor und Lennart mit DT und Hachmeister.
Hachmeister. Sagt und ein Meister ist.
Ja. Also man findet uns eigentlich auf LinkedIn ganz gut und sonst im Internet, würde ich sagen. Instagram. Und natürlich auch ganz wichtig, die ersten drei Folgen anhören. Da machen wir ultimative Seelenstriptease, da wisst ihr dann alles über uns.
Und wir machen die nächste Folge auch nochmal Seelenstriptease, so aktuelle Seelenstriptease und so, wobei das machen wir eigentlich jede Woche. Aber Idee war, wie gesagt, das war gut von Valerie, uns nochmal mehr vorzustellen, weil wir fangen mal an zu plappern. Und Valerie hat zum Beispiel den lieben Christian nie gefunden, erst nach 10 Minuten intensiver Google-Recherche. Und Valerie ist ein guter Journalist.
Eine Investigativjournalistin, maybe.
Yeah.
Und deswegen gibt es ab sofort mehr Informationen über uns, inklusive Nacktfotos.
Jetzt müsste man natürlich fragen, Valerie, warum du dir die Arbeit angetan hast, mich 10 Minuten lang zu suchen.
Weil ich Vertrauen zu dir fassen wollte. Ah. Und gerade ein Podcast, wo wir über psychische Erkrankungen reden, ist es ja ganz wichtig zu wissen, wer mich da eigentlich interviewt. Und kann ich dem Therapeuten per Radio überhaupt vertrauen? Und ich habe mir mehrere Podcasts vorher mit dir und deiner Stimme angehört und ich fand deinen Akzent super. Ich fand deine Fragen auch super. Und dachte ich mir, okay, go ahead, vertrau diesem Christian.
Yeah. Ich glaube, mir vertrauen inzwischen auch schon relativ viele. Also wenn ihr Bock habt, einfach PayPal.me/Lennart Hachmeister einfach Geld überweisen. Ich mache damit nichts Schlimmes. Einfach Geld überweisen, ich mache da, also wieder, vertraut mir.
Vertrauensmarketing haben wir hier etabliert.
Bitte überweisen Sie jetzt Geld. Ja, genug von Spaß und so. Liebe Valerie, wie war das Feedback von dir, das würde mich persönlich interessieren, auf LinkedIn und sozialen Medien, nachdem wir ja den Podcast gemacht haben und du so ein Stück weit für dich ja auch mit deiner Vergangenheit und deiner vielleicht auch psychischen Vergangenheit so ein Stück weit, für psychische Vergangenheit, klingt als ob, keine Ahnung. Aber wie war das für dich, das Feedback?
Also ich hatte wahnsinnig Angst, was denn jetzt passiert, wenn ich das überhaupt veröffentliche. Und ich habe mich ja auch entschieden aus Vertrauen für euch, das allererste Mal nach 4 Jahren darüber zu sprechen und das Ganze online zu publizieren und auch eben über soziale Medien, also auch für alle meine Kunden, für meine Auftraggeber und für Leute, die mich noch nicht kennen. Und das Feedback war, ist ausgeblieben. Die Leute haben es hingenommen. Das war ein sehr interessantes Feedback. Solange ich gute Arbeit leiste, interessiert es niemanden, dass ich von der Kriminalpolizei abgeholt wurde und in die Psychiatrie gesteckt wurde. Den Leuten ist das mittlerweile so egal.
Ja, absolut.
War auch deine Erfahrung, Lennart?
Ja, keine Ahnung, bei mir war es ähnlich, muss ich gestehen. Also, keine Ahnung. Ja, also allein meine Antwort, keine Ahnung, weil ich nicht genau weiß, was ich antworten soll.
Es war ähnlich, absolut. Es hat sich wirklich niemand hardcore gejuckt. Niemand.
Ja, bei die euch? Leute ist nehmen es nicht und dann geht's weiter.
Also bei mir war es so, als ich 2017 angefangen habe, bei Facebook ein bisschen drüber zu schreiben, ich habe ja schon auch sehr intime Sachen geschrieben, auch mit Medikamentenmissbrauch und wirklich wie der Alltag in der Psychiatrie war und sowas. Und das haben Leute geliked ab und zu und manchmal auch was kommentiert, weil es schon so formuliert war, dass es auch dazu angeregt hat, drüber nachzudenken und Inspiration finden. Aber es war wenig, also sehr wenig von den Leuten, die ich kannte, eher von Leuten, die ich nicht kannte.
Na, bei mir war es umgekehrt. Von Leuten, die ich kannte, die haben mich angerufen und haben gesagt, boah, Valerie, ich habe mir das angehört, es war mir ja gar nicht so klar, was da alles passiert ist. Mhm. Trotzdem muss ich aber sagen, es war schon eine unglaubliche Befreiung für mich. Weil egal, mit wem ich rede, ich habe in meinen schlimmsten und schwärzesten Fleck in meiner psychischen Biografie gezeigt.
Sehr mutig von dir.
Das heißt, ab jetzt können wir eigentlich nur noch eine vertrauensvolle Basis zueinander haben.
Ja. Und das ist das Thema, diese Freiheit, und das haben wir, glaube ich, in ganz vielen Podcasts schon irgendwie rausgestellt, diese Freiheit, sich einfach mitzuteilen. Und sobald es raus ist, ist es raus. Und sei es auch wirklich nur auf Instagram, Facebook, LinkedIn, ein Post, über was auch immer man mal gemacht hat. Es interessiert niemanden. Ganz, ganz spannendes Beispiel, jetzt bin ich in Rage, und zwar Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, relativ bekannt, hat irgendwann mal Drohungen bekommen von irgendeinem Journalisten oder von irgendeinem Typen, keine Ahnung, dass er rauskommen würde mit der Vergangenheit, dass sie eine Fehlgeburt hatte, dass sie, glaube ich, auch irgendwie von ihrem Vater missbraucht wurde und so weiter. Also, die hatte eine ganz, ganz, ganz krasse Kindheit auch. Und bei Oprah Winfrey ist es, wie gesagt, nochmal eine andere medialer Bekanntheit. Und sie hat sich mega krass einfach die ganze Zeit hin und her gestreut. Was soll sie machen? Soll sie damit rausgehen und alles einfach offenlegen? Oder soll sie den Typen erpressen, einfach verklagen und sagen, halt den Mund und ruf mich nie wieder an? Sie hat sich fürs Erste entschieden, ist rausgegangen, live gegangen, hat in ihrer eigenen Show alles hingelegt, alles von wie sie missbraucht wurde von ihrer Fehlgeburt und so weiter und so weiter. Und die Reaktion war null. Nada. Nada. Wirklich. Das war so spannend einfach für sie auch selber, weil sie dachte wirklich, dass sie sterben wird, wenn sie das alles sagt. Dass ihr Ruf kaputt ist, dass alles kaputt ist, ihre ganze Karriere, ihr ganzer Schein und was auch immer. Und das Gegenteil war der Fall. Die Leute haben sich noch mehr geliebt. Es hat niemand sie kritisiert. Und es war Friede, Freude, Eierkuchen. Von daher ein riesengroßer Aufruf und Appell, alles offen zu legen.
Ja, weil es ist ja sozusagen, man sagt ja auch, dass alles im Licht ist. Ja, also alles ans Licht bringen, sagt man ja, oder? Und immer etwas ans Licht bringen ist doch was Wunderbares. Also Licht ist ja was Positives, was Spirituelles. In der Dunkelheit richtet es viel mehr Schaden an. Also das sieht man ja, wenn man am Tag durch den Wald geht und in der Nacht durch den Wald geht. Wenn es in der Nacht durch den Wald geht und es raschelt, hat wahrscheinlich so ziemlich jeder von uns die Vorstellung vom bösen Wolf, vom Monster, von, keine Ahnung, Jack the Ripper, what do I know? Und wenn du am Tag bei Sonnenschein durch den Wald gehst und es raschelt was, dann schaust du maximal interessiert hin, ob zufällig ein Reh herausspringt. Ja?
Na, das ist ein schönes Bild, ja.
Oder eine Ratte.
Oder eine Ratte.
Ja, bei mir war es aber ich wurde auch quasi erpresst, andersherum. Ich war ja quasi die Journalistin und ich habe letztes Jahr einen Artikel geschrieben über Frauen und Migranten in der IT-Branche, der einen Shitstorm ausgelöst hat. Okay. Und die Trolle, rechtsextreme Trolle, die mich verfolgt haben Tweets aus meiner Vergangenheit gefunden, die auf eine psychische Krankheit hinschließen lassen und haben mich damit unter Druck gesetzt und die an die Chefredaktion geschickt, wo das veröffentlicht wurde, dieser Artikel. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, gerade als Journalistin, wenn du auch eben in der Beruf des Aufdeckens bist, auch alle deine eigenen Skelette aus dem Keller zu holen. Und das macht für mich eigentlich auch einen aufrichtigen Journalisten aus, dass wir nicht nur darauf gucken, oh, wer hat denn da was? Wir zerren jetzt die Leiche hoch von unserem Gegenstand der Berichterstattung, sondern nein, unsere eigenen Leichen sind vielleicht sogar viel interessanter für das Publikum.
Mhm. Ja,
absolut. Und das Spannende ist, jeder hat Vertrauen. Sorry.
Alles gut. Ich wollte nur sagen, dass das wahnsinnig viel Vertrauen in den Journalisten schafft. Also wenn ich mich für deine Artikel interessiere, Valerie, dann möchte ich auch erstmal wissen, wer du bist. Dementsprechend passt es auch wieder zu dem, was du zum Podcast gesagt hast. Wenn die Leute vielleicht ganz neu reinschalten und überhaupt nicht die ersten Folgen angehört haben, ist es trotzdem spannend für sie zu wissen, wer wir sind. Und dann hören sie auch vielleicht länger zu oder lieber zu.
Ja, denn es gibt keinen objektiven Podcast über psychische Krankheiten, genauso wenig wie es keinen objektiven Podcast, keine objektive Berichterstattung im Journalismus gibt. Das ist immer subjektiv. Und ja, ich glaube, es ist auch so was Altes, Traditionelles, dass man auch so glaubt, so objektiver Medienkonsum. Und vielleicht sehen wir auch gerade einen Switch hier zu subjektivem Medienkonsum, gerade weil es ja nicht mehr auf einseitig nur auf darauf angelegt ist, dass wir Menschen quasi mit unserem Internet beströmen, sondern dass wir auch immer aktiv wieder einfordern, dass Menschen sagen, was hat das mit euch ausgelöst und trete mit uns Kontakt.
Ja.
Ja, es ist, also ich finde es halt faszinierend. Ich finde es faszinierend, wie viele Menschen oder in dem Fall Männer vor allem, also wie viele Karrieren ruiniert wurden wegen Affären, ja. Also das ist ja faszinierend, wenn du überlegst, ja, warum soll eine Karriere, also was ist denn da Schlimmes dran, ja? Oder umgekehrt, ja genauso. Also das ist so für mich so krass, was da einige Glaubenssätze und Institutionen und welche Macht die immer noch haben, ja?
Erklär mal ein bisschen, das finde ich spannend.
Bitte?
Also Affären sind nicht schlimm oder sind sie schlimm?
Überhaupt nicht.
Sie sind schlimm, wenn man propagiert, dass man eine heile Familie hat und das nutzt, um seinen Beruf zu fördern, wie das sehr viele Politiker getan haben von konservativen Parteien.
Ja. Nur das ist richtig. Und zugleich sage ich aber, was die alte Geschichte mit, wenn der eine ein Depp ist, muss man nicht auch ein Depp sein. So, ja. Also ich persönlich würde nie jemanden einen Vorwurf machen für irgendwelche moralischen oder sonstigen Auswirkungen oder Aktionen, die er tut, selbst wenn er sich als Moralapostel dargestellt hat.
Weil, ja, schön.
Wer bin ich, um das zu bewerten, was jetzt jemand tut oder nicht? Also, weißt du, das ist, also ich finde es halt irgendwie so krass, diese Dinge als Waffe zu nehmen, ja, oder wird heutzutage auch das Wort, ich weiß, Nazi, ja, so als Waffe gebraucht wird, nicht? Also alles, wo jemand nicht deiner Meinung ist, bist du ein Nazi, nicht? Oder Verschwörungstheoretiker oder what do I know, was du bist, ja. Also da muss man leider schon sehr aufpassen. Und ich verstehe schon, was du meinst, weil natürlich ist es, ich meine, wenn ich diese ganzen sogenannten, also heilen Familien da betrachte, wie die sich alle inszenieren, ist das natürlich fake, ja. Aber dann die Waffe zu verwenden dagegen, I don't know.
Ich möchte ein bisschen Kölschkunde einbringen.
Kölschkunde.
Auf Kölsch sagt man zu einer Affäre Fisternölsche. Wiederholt bitte.
Fisternölsche.
Sehr gut.
Ja, jeder Zuhörer will nachmachen. Fisternölsche.
Ja, hätte ein Fisternölsche. Ah.
Und das bedeutet?
Ob du eine Affäre hast. Also Fisternölsche ist einfach nur die Übersetzung für Affäre auf Kölsch.
Kölsch.
Also ihr habt ein eigenes Wort für Affäre erfunden, wahrscheinlich wegen Karneval, weil es so präsent wurde irgendwann.
Also. Genau.
Das fragt ihr euch da beim Kaffeeklatsch in Köln?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht, ja. Also ich habe das noch nicht in Köln gefragt, aber Fisternölsch ist doch ein schönes Wort.
Also ich würde jetzt übrigens, was fast unmöglich ist, deswegen probiere ich es gar nicht, den Übergang zu Kloster und geschlossene Anstalt hinkriegen. Von daher mache ich auch keinen Übergang. Ich reite
aber ich weiß einen Übergang. Ich weiß einen. Im Kloster gibt es bestimmt viele Affären, weil da darf man ja eigentlich keine haben.
Right.
Das war nicht schlecht, oder?
Der war sehr gut, Clara. Der war sehr gut.
Danke.
Kriegst eine Krone.
Juhu.
Ja. Genau. Ja, ich hatte angeregt, darüber zu reden, wie es denn eigentlich funktionieren kann, ob man in einer Psychiatrie von einer psychischen Krankheit geheilt wird oder in der Natur im Kloster.
Mhm.
Und ob wir da über unsere Erfahrungen, die wir alle haben, sprechen und quasi als Aufhänger ich nochmal kurz erkläre, warum ich im Kloster war und warum ich in einer Psychiatrie war.
Gerne.
Klingt gut. Los geht's.
Okay, also ich bin im August 2016 nach Schottland gegangen, in ein Kloster, das ist die Kurzform, um mich von meiner Depression zu heilen. Das hat geklappt und ich habe mir lange überlegt, warum. Und es gibt da verschiedene Gründe. Einmal glaube ich, die Natur hat einen wesentlichen Grund gespielt. In dem Moment, wo du in der Natur bist, in den Bergen, wieder den Fluss rauschen hörst, quasi wieder mit dem Sein deiner Existenz in Kontakt kommst, ohne die störende Stadt. Ich glaube, in dem Moment bist du auch in der Lage, dich wieder selber zu erkennen. Und das kann ein Grund dafür sein, dass Menschen in Klostern, die oft sehr abgeschieden liegen, vielleicht sich sogar eher erholen von einer psychischen Krankheit oder sogar in der Lage sind, sich zu heilen. Okay. Der zweite Punkt ist Regelmäßigkeit. Im Kloster arbeitet man. Viele Klöster haben ein sogenanntes Freiwilligenprogramm. Es geht da nicht darum, dass man quasi als Patient wahrgenommen wird, sondern als Mensch vor Gott oder vor der Göttin, der jetzt mit anpackt, ja, und kocht und putzt und den Garten aufräumt und eine Erde buddelt und die Bäume schneidet und den Weg fegt und einfach alles, alle helfen mit. Es ist eine Klostergemeinschaft und es ist klar, du hilfst auch mit und es gibt einen geregelten Tagesablauf mit Arbeitszeiten und auch mit Essenszeiten. Und der dritte Grund ist natürlich die Abwesenheit von Medikamenten im Kloster. Dein Medikament ist der Zugang zu deinem göttlichen Selbst oder zu Göttern, zu Jesus Christus, zu Allah oder zu buddhistischen Wesensheiten, mit denen du durch die Gebete, die regelmäßig in einem Kloster stattfinden, stärker in Kontakt kommst und dadurch vielleicht auch stärker mit dir selbst in Kontakt kommst. Mit deinem eigenen inneren Wesen, mit deinem eigenen inneren Gott, denn Gebete laden ja auch immer ein, mit dir selbst in Kontemplation zu versinken und in Meditation zu versinken. Mhm. Im Gegensatz dazu, was ich in der Psychiatrie erlebt habe, war eigentlich nicht die körperliche Unversehrtheit, die ich im Kloster erlebt habe, sondern die körperliche Versehrtheit. Hier wurde versucht, systematisch mit Medikamenten auf meinen biochemischen Haushalt im Gehirn einzugreifen und ihn zu sedieren. Und mich auf ein bestimmtes, gewolltes mentales Level zu bringen durch externe chemikalische Substanzen. Mhm. Der zweite Punkt in der Psychiatrie ist, dass es ein Krankenhaus ist und das hat erstmal Neonbeleuchtung. Und du bist ein Patient. Das heißt, du befindest dich immer in einer Hierarchie. Es gibt dir Ärzte und Pfleger und du bist quasi das Opfer. Das Opfer, dem geholfen werden muss. Und deswegen musst du auch den Anforderungen, die dieses Personal an dich stellt, gehorchen. Mhm. Also es gibt immer eine Hierarchie, wenn du in eine Psychiatrie gehst. Weil du gehst da ja hin, weil du beschlossen hast, dass nur andere dir helfen können. Mhm. Und du gibst ihnen Vertrauen, dass sie dir auch helfen können. Und dass, wenn du das befolgst, was sie sagen, dass du danach auch wieder gesund bist. Okay. Der dritte Punkt in der Psychiatrie ist es vielleicht Kloster accelerated, würde ich das sagen, es gibt nichts zu tun. Zumindest in der geschlossenen Psychiatrie, wo ich war, ja. Ich war auch in einer offenen Psychiatrie danach. Da gab es sehr viele Therapieangebote von Wellness zu Yoga und Malen, aber in der geschlossenen Psychiatrie geht es immer erstmal nur darum, ruhigstellen, ruhigstellen und ruhigstellen.
Ja.
Und das, was ich als Gemeinsamkeit von beiden erleben würde, was mir in beiden Institutionen im Kloster wie in der Psychiatrie sehr geholfen hat, war immer die Gemeinschaft von anderen Klosterfreiwilligen oder von anderen Patienten.
Okay.
In dem Moment, wo ich begonnen habe, mich mit den psychischen Krankheiten von anderen auseinanderzusetzen, konnte ich mich auch selber besser verstehen und meine eigene Psyche auch besser verstehen. Mhm. Und letztendlich wäre mein vorläufiger Schluss, dass die Gemeinschaft von Menschen, die ihr Herz öffnen, die wichtigste ist. Und das kann passieren in der Psychiatrie wie auch im Kloster.
Mhm. Ich habe gerade ein Emoji, ganz kurz, ich will gar nichts groß sagen, aber das war wunderschön, Valerie.
Oh.
Weiter. Applaus, Applaus.
Habe ich gerade schon gemacht im Emoji. Hier.
Ja, ich habe es gesehen. Ja, süß. Ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann bei Zoom.
Ich habe es vorgestern rausgefunden. Super. Egal, Clara, bitte.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Alles gut. Ich bin beeindruckt, weil ich finde es cool, wenn du das so zusammenfassen kannst, weil du beides erlebt hast. Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu mit der Abgeschiedenheit und mit dem mehr auf sich besinnen und mehr von der Gesellschaft weg sein, wobei ich das auch manchmal als Problem sehe, weil wenn du in dieser Glasglocke Psychiatrie-Krankenhaus bist und danach wieder in den Alltag kommst, finde ich, kann es auch schwierig sein, weil du so gewöhnt bist an dieses Abgeschiedene und dieses irgendwie, es ist immer strukturiert und du hast immer jemanden, der da ist. Das hast du ja im Alltag nicht unbedingt. Mit den Medikamenten stimme ich absolut uneingeschränkt zu. Das fand ich auch witzig, wie du das gesagt hast mit der Sedierung, weil ich tatsächlich auch medikamentenabhängig gemacht worden bin in Psychiatrien. Und als ich dann abhängig war und schon wusste, was ich brauche, um ruhig zu werden, habe ich das auch gesagt. Und dann wurde immer gesagt, nein, das macht aber abhängig, wir müssen erst was anderes probieren. Da habe ich gesagt, ja, aber das hilft nicht mehr. Nein, wir probieren erst das andere. Und dann habe ich also im Fazit habe ich dann 8 Pillen von dem anderen bekommen, um dann doch das zu kriegen, was mir geholfen hat. Also war dann umso mehr sediert. Und mit dem Licht finde ich auch ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, um die Hierarchie mehr hervorzuheben, aber allgemein überhaupt, dass man Neonlicht hat oder dass man dieses Krankenhaus-Feeling hat, finde ich, macht noch mal mehr krank. Mhm. Weil es eben nicht was von gemütlich oder heimelig hat, sondern von, ich bin hier beleuchtet und ich bin hier, um dargestellt zu werden und damit andere mir einen Stempel aufdrücken können. Das finde ich auch ganz interessant. Wo ich dir aus meinen Erfahrungen widersprechen würde, ist die Gemeinschaft in der Psychiatrie. Aber vielleicht lag es auch an meiner Art der Störung, weil ich war so verängstigt von den Leuten. Also mich hat das ultimativ gestresst, dass da andere Leute waren. Also ich habe da nie auch nur ein gutes Gespräch geführt, sondern ich habe immer die ganzen negativen Energien der anderen mit aufgesaugt und hatte einfach nur Angst vor denen. Also ich habe mich manchmal gar nicht getraut, überhaupt essen zu gehen, weil irgendwer auf dem Flur randaliert hat oder weil mir irgendwer wieder erzählen wollte, was für eine tolle Schnittwunde am Hals er hat und ich soll das doch mal anschauen oder so. Also ich war immer so in Panik einfach vor diesen Menschen und auch die... Das Personal war immer so von oben herab und nein, du bist jetzt zu spät zum Essen gekommen, du kriegst jetzt nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich vielleicht einen Joghurt haben? Nein, es gibt außerhalb der Essenzeiten gar nichts. Also das war immer so dieses, ich will da eigentlich gar keinen sehen. Also jeder war unfreundlich, jeder war so verrückt. Also das, also mir hat das nie geholfen. Ich hätte mich viel wohler gefühlt, wie in der Klinik, in der ich ja tatsächlich auch mal war, im Vergleich, das war wirklich angenehm, weil da waren, die Gespräche waren irgendwie... wertvoller, hatte ich das Gefühl. Und trotzdem habe ich aber immer von den anderen noch die Emotionen mitgekriegt und immer mitgefühlt, wenn die dann geweint haben oder mich mitgeschämt, wenn die was Peinliches erzählen sollten oder so. Also ja, aber ich glaube, das hängt wirklich auch von der Diagnose vielleicht ab oder von dem, wie weit man schon ist. Also jetzt würde mich das wahrscheinlich nicht mehr stören, aber damals hat es mich unendlich gestresst.
Finde ich echt wunderschön, was ihr alle sagt, weil auch die ganzen Punkte, ich finde die total überraschend, auch die ihr sagt oder auch gerade die, du am Anfang gesagt hast, Valerie, weil allein Regelmäßigkeit, das sind alles so Sachen, wenn man sich ein bisschen mehr auch außerhalb von irgendwelchen yogischen Themen oder von irgendwelchen Klostern damit beschäftigt, das ist eigentlich, was Kinder auch machen, regelmäßig schlafen gehen, regelmäßig morgens aufstehen, in die Natur zu gehen, zu spielen, das sind alles so Kleinigkeiten, die, glaube ich, ein Stück weit halt in, also zu spielen ist jetzt vielleicht nicht das Beispiel im Kloster, aber einfach sich wieder aktiv zu beteiligen, handwerklich unterwegs zu sein, mit den Händen was zu machen, und nicht nur die ganze Zeit am PC zu sitzen und irgendwelchen komischen oder in welchen Codes rumzuarbeiten. Es entspricht einfach nicht unserer Natur, die wir über Jahrtausende und Jahrhunderte von Jahren uns angeeignet haben. Ich meine, PCs, Computer haben wir seit 40 Jahren. Keine Ahnung, seit den 80er, 90er Jahren haben wir PCs auf diesem Planeten. Und in den letzten 100 Jahren haben wir das nicht gehabt. Deswegen ist es alles sehr unnatürlich, glaube ich, und auch ein Grund dafür, warum wir halt derzeitig so eine extreme, ja, warum Depression einfach so ein extrem präsentes Thema ist. Und ein Impuls noch. Das Thema in Dänemark zum Beispiel auch, warum die dänischen Krankenhäuser so extrem erfolgreich sind im Sinne von geheilten Patienten. Patienten werden nicht als Patienten angesehen. Die werden nicht als Kranke angesehen. Das ist einem der Hauptkriterien in Dänemark, in dänischen Krankenhäusern. Also Informationen habe ich gehört durch unseren dänischen Fußball-Connect dort oben, dass dort einfach der Bezug zu Patient, von Pfleger zu Patient, Arzt zu Patient, viel persönlicher ist und nicht hierarchisch, du bist der Kranke und ich bin hier, der dir hilft, sondern ganz, ganz auf Augenhöhe, ganz fürsorglich und ganz menschlich. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt, wo du es gerade gesagt hast mit Neonröhre, also das Bild war total präsent für mich und auch im Allgemeinen, wenn man zum Therapeuten geht, weil ich kann nur von Therapeuten reden, ich war nie in einer geschlossenen Klinik oder in einer Klinik überhaupt, aber selbst beim Therapeuten bist du nie auf Augenhöhe, sondern du sitzt immer jemandem gegenüber, der mehr oder weniger eine Glocke hat, wenn nach 45 Minuten die Zeit unter ist und du kannst wieder nach Hause gehen, und kannst nächste Woche wiederkommen zur Gesprächszeit, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass das echt ein riesen Thema ist, weil man einfach, wenn man krank ist, psychisch krank ist, einen Perspektivenwechsel braucht. Man braucht eine neue Realität, weil die Realität zurzeit immer nicht mehr funktioniert. Und das ist nicht möglich in meiner Wahrnehmung, und deswegen finde ich das super spannend, was ihr sagt, wenn man als Kranker noch weiter in seine eigentliche kaputte Realität reingedrückt wird. Super spannend.
Ja, geht mir ganz genauso. Wie du sagst, Lennart, und wie du auch, Clara, die Psychiatrie, die dich auch mit anderen Kranken nochmal zusammenpfercht quasi, macht das Ganze eigentlich nur noch schlimmer. Es stigmatisiert dich, du bist ja quasi wertlos, ne? Du musst weggesperrt werden, beziehungsweise es gibt eine Institution, die, ja, wo kranke Menschen wie du hinkommen. Und in dem Moment musst du dich auch mit den ganzen anderen Krankheiten der anderen auseinandersetzen. Und das kann zutiefst verstörend wirken und kann eigentlich sogar nochmal dazu führen, dass man nochmal eine psychische Erkrankung verstärkt oder eine neue Erkrankung dazu bekommt.
Mit Depression eingewiesen, mit Panikattacken rausgekommen.
Ja. Ich kann dazu ein Beispiel sagen. Auf der, das zweite Mal, als ich in der geschlossenen Psychiatrie war, das war in Köln. Und das war eine solche Station, wo der Chefarzt sogar zu mir, na gar nicht zu meiner Mutter, als sie mich abgeholt hat und unterschrieben hat, dass ich mitgehen darf, gesagt hat, ja, ihre Tochter ist hier wirklich nicht gut aufgehoben. Das macht sie nur noch mehr krank. Weil dann nämlich Leute waren, die gegen die Wände getreten haben. Die haben Türen geknallt. Die haben den ganzen Tag, du Hure, du Arschloch, du Wichser rumgeschrien. Und ich hatte solche Angst, dass ich einmal wirklich... wie sagt man das, eine Synkope hat. Also ich bin sozusagen in Ohnmacht gefallen vor Schreck, weil ich mich so in Panik gefühlt habe. Und ich weiß noch, dass, als bevor ich auf den Boden aufgekommen bin, der Arzt richtig vorwurfsvoll zu der Frau, die ganze Zeit rumgeschrien hat, gesagt hat, sehen Sie mal, was Sie jetzt angerichtet haben. Das war so verrückt.
Die Leute sind, sorry, aber das Einzige, was mir dazu einfällt, die Leute sind so deppert. Echt, also...
Und ich muss noch ein Beispiel sagen, Valerie, ich musste so kichern vorhin, als du meintest, du hattest in der geschlossenen Psychiatrie überhaupt keine Angebote. Ich habe nämlich mal gefragt, ob ich ein Gespräch haben kann, weil es mir so schlecht geht. Und dann hat die Ärztin oder die Pflegerin oder wer auch immer hat tatsächlich zu mir gesagt, bevor Sie hier ein Gespräch haben, müssen Sie sich erstmal auf die offene hocharbeiten. Dann habe ich gesagt, wie soll ich mich denn hocharbeiten, wenn mir hier keiner hilft, wenn ich hier einfach nur rumsitze?
Ja, kein Gespräch, dann kann ich mich nicht hocharbeiten. Ja.
Da muss ich mal mehr an mir arbeiten, wurde mir dann gesagt.
Ich meine, die Sache ist ja, wir lachen ja jetzt darüber, ja. Aber ich überlege mir nach wie vor, diese ganzen Leute, wo die Clara da früher war, zu verklagen, aber ernsthaft. Und zwar mit solchen Klagen einzudecken, auch auf persönlicher Ebene. Weil, also es ist wie bei den Nazis, verzeiht es mir bitte, ja. Also die Nazis haben früher genau das Gleiche gemacht in ihren Psychiatrien. Also das System ist ja teilweise nach wie vor so. Ja? Man muss ja auch wissen, dass diese ganze Psychotherapie und diese ganzen Dinge eigentlich von den Nazis erfunden wurden. Ja? Also das ist ja auch etwas. Also diese ganzen Klassifizierungen und so weiter. Ja? Also das Einteilen von Menschen in Schubladen. Ja? Also ich find's fürchterlich, wirklich fürchterlich. Ich bin ja nicht gut auf Psychotherapeuten und sonstige Scharlatane zu sprechen. Also das ist für mich eine ganz gefährliche Bevölkerungsschichte. Das sage ich auch öffentlich, aber das weiß eh jeder. Und ich habe einfach zu viele Beispiele, also auch von Freunden, ja, erlebt, wo wirklich Menschen, also wirklich ein Einfamilienhaus an Therapie gezahlt haben, ja, über 25, 30 Jahre wöchentlich, ja. Und also ja, die Verbesserung ist vielleicht 3%, ja, also so, dass sie halt vielleicht nicht mehr ganz ausrasten, ja, wenn sie die eigene Mutter treffen, sondern das so in Kontrolle haben, dass sie dann eine halbe Stunde später immer noch 90% ausrasten, ja. Mhm. Und da gibt es so viele Beispiele, weil wenn man einfach mit dem Ego, mit dem Verstand arbeitet und nicht mit dem, um was es eigentlich geht. Und wenn du dann noch diese geschlossenen Anstalten anschaust, dann, also für mich ist das wie bei den Nazis, das tut mir echt leid. Ich habe da kein anderes Wort dafür. Natürlich wird es Ausnahmen geben, ja. Aber in Deutschland, Österreich kenne ich da von den vielen Erzählungen, die ich gehört habe, keinen Sieger, ja.
Warst du, Valerie, denn einmal in der geschlossenen Psychiatrie oder mehrmals?
Nur einmal. Okay. Aber ich kann ja nur ganz kurz sagen, auch mir ging es so, ich habe ständig um juristische Hilfe gebeten, weil ich die Zwangsdiagnose, die ich erhalten habe, als unzutreffend formuliert habe und weil auch genau wie bei dir, Clara, mir Gespräche untersagt worden sind mit den entsprechenden Ärzten und die Psychologin hat mir, bei mir wurde bipolare Manie diagnostiziert und noch ein paar andere schizoide Störungen. Die hat mir danach einen Wikipedia-Artikel nach 5 Tagen gebracht, wo das drauf stand, was ich denn eigentlich habe. Mir ging es anders als dir, Clara, weil ich war stark. Ich wurde ja quasi mit einer Manie eingewiesen. Ja, eine Manie heißt ja erstmal, die Person hat zu viel Energie und wir wissen nicht, wohin mit dieser Person. Mhm. Und ich habe damals in der Psychiatrie das ganze System aufgewühlt. Ich habe die ganzen Patienten
angestachelt
zu rebellieren.
Du warst bestimmt eine derjenigen, wegen der ich in Ohnmacht gefallen bin.
Ich raste hier so aus.
Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst euch wehren. Leute, ihr müsst aufstehen. Leute, ihr seid hier so ungerecht eingesperrt. Ich meine, ich habe mich dann mit diesen Patienten auseinandergesetzt. Ich hatte ja Zeit, es war ja nichts zu tun. Ne? Und dann habe ich mir einfach mal angehört, warum sind die denn überhaupt bei mir in der geschlossenen Psychiatrie? Was sind die anderen Diagnosen? Das waren ausschließlich Diagnosen von Menschen, also von Frauen, die vergewaltigt worden sind. Ja, eben, die sich selbstständig geschnitten haben, weil sie im Traumata an ihrem Vergewaltiger übermannt worden sind. Die Gesellschaft, ihre Angehörigen wussten nicht mehr, was sie tun sollten mit dieser Frau, die sich ständig Schnittwunden zufügt, aufgrund der Vergewaltigung, also abgeschoben Psychiatrie. Ja, ein anderer, der so wahnsinnig kontrolliert wurde von seiner Mutter in dem Alltag, dass er eine Schizophrenie entwickelt hat, dass seine Mutter ihn nicht mehr liest und sich komplett kontrolliert gefühlt hat von morgens bis abends, abgeschoben in die Psychiatrie. Und eine andere Frau, die Spülmittel geschluckt hat, weil sie auch vergewaltigt worden war, um sich innerlich zu reinigen. Abgeschoben in die Psychiatrie. Wie sollen die denn daran hindern, Spülmittel zu schlucken? Ja? Und diese ganzen Menschen haben eigentlich unter ihren Angehörigen, unter ihren direkten Angehörigen gelitten. Und eigentlich waren das die, die in die Psychiatrie gehört haben. Die, die so sadistisch waren.
Absolut.
Die dann eigentlich aber eben, die dann die Symptome ihres Sadismus quasi ausgelebt haben, dann von der Gesellschaft verbannt worden sind in Institutionen, wo ich nochmal sagen möchte, da waren sie vielleicht sogar sicher vor ihren Angehörigen. Also da habe ich eine ganz, ganz starke Kritik. Ich war dann so rebellisch, ich habe Politikwissenschaften studiert, mir waren meine Rechte sehr klar in dem Moment, vor allen Dingen Artikel 1, die Rechte des Menschen, Menschenwürde ist unantastbar, und ich habe die immer wieder vorgetragen. Ich habe meinen analytischen Verstand aus meinem politikwissenschaftlichen Studium habe ich nicht abgegeben an der Haustür von der Psychiatrie. Ich habe immer wieder gefragt, entspricht das der Würde des Menschseins? Ja? Ist das alles rechtmäßig? Was hat denn der Richter hier gesagt? Und ich habe die Pfleger zu Tode genervt. Und sie
deshalb würden wahrscheinlich widersprechen.
Ich sehe auch gerade das Bild vor mir, wie irgendeine Pflegerin wieder da mit dem Kopf an den Wandkorb haut und denkt sich, oh, die Luchse, kann die mal mehr ruhig stellen? Die hört nicht auf mit dem Grundgesetzbuch.
Ja, genau. Ich habe immer wieder das niedersächsische Psych-KG, ja, also das ist quasi das subsidiäre Gesetz, was dafür gilt, rausgeholt. Ich habe immer wieder verlangt, mit Richtern zu sprechen, und ich glaube, deswegen haben sie mich dann auch noch eine Stufe niedriger eingestuft in die in nochmal den stärker überwachten Stationen der geschlossenen Psychiatrie.
Okay.
Wo ich dann halt nur noch mit Frauen, die vergewaltigt worden waren, zusammen war.
Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, Valerie, ich muss da kurz dazwischen schalten, dass sie eigentlich unter ihren Angehörigen gelitten haben und eigentlich von der Gesellschaft abgeschoben worden sind, was wäre denn deine Idee, was zu tun ist mit Menschen, die sich wirklich selbst verletzen oder lebensgefährlich verletzen? Also was müsste
genau
mit denen passieren?
Vollkommen, das ist nämlich die einzige Frage, die wir stellen müssen. Weil es gibt ja diese Menschen da draußen, mit denen wissen wir nicht, was sollen wir mit denen anfangen. Die laufen herum, das sind eigentlich die, die im Coronavirus gerade noch übrig bleiben. Die schreien, die weinen, die heulen, die reden unverständliche Sätze, die bewegen sich anders als wir und wir können sie nicht verstehen. Was machen wir mit diesen Menschen? Das ist die zentrale Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Das war gut, diese Kunstpause dazwischen.
Ich hätte schon Lösungen, aber die entsprechen ja nicht der allgemeinen juristischen sozusagen Sachlage in diesem Land oder in den meisten Ländern. Nicht? Also.
Ja, ich wüsste auch, was ich machen soll mit den Leuten, aber wenn 2 oder 3 Leute wissen, was mit denen zu tun ist, hilft das ja nicht der Allgemeinheit. Es gibt ja mehr als, weiß nicht.
Nein, ich meine, es ist ja ganz anders. Man muss die Wurzel des Übels entfernen. Und da denke ich so an Filme wie zum Beispiel 96 Hours oder so, nicht? Also gezielter Schuss, nicht? Direkt ins Hirn und vorbei ist mit dem Peiniger. Also,
das so wäre die Lösung von den Nazis. Ja.
Weil
jetzt hat sie mich am Kragen.
Überhaupt nicht hat sie mir am Kragen. Also ich weiß, was ich tun würde, wenn meiner Tochter sowas passiert. Mhm. Aber amtlich, da brauchen wir nicht einmal eine Sekunde drüber diskutieren. Ja, es ist ganz, ganz easy. Ja, also,
was würdest du machen, wenn es deiner Tochter passiert und du kannst sie auf einmal nicht mehr verstehen?
Podcast, weil dann wäre es verhaftet von den Halbfaschisten da in dem Land. Also, ja, aber ich würde wissen, wie ich so eine Person, wie ich dafür sorge, dass diese Person das ganz sicher niemand in seinem Leben tun wird. Ja? Easy.
Aber was machen wir denn jetzt, wenn ein Angehöriger beginnt, sich merkwürdig zu verhalten, wir können diesem Angehörigen nicht mehr folgen in seinem Tun und wir haben Angst darum und der sagt vielleicht sogar, er möchte Suizid begehen. Was machen wir in diesem Moment?
Naja, um den Menschen muss man sich also intensiv kümmern, ihn intensiv zuhören, ja, Und eben nicht, was die meisten Menschen machen, das glaube ich alles wegschieben und dem Motto, das kann ja gar nicht sein, ja, sondern einfach ernst nehmen, was der Mensch in dem Moment sagt und nicht nur ernst nehmen im Sinne von intellektuell ernst nehmen, sondern dem Menschen auch das Gefühl geben, dass man wirklich zuhört, dass man wirklich wahrnimmt, ja, in all dem, was man vielleicht selber nicht verstehen kann oder begreifen kann, aber dass man diesen Raum zur Verfügung stellt dafür.
Ich stimme dir vollkommen zu. Als Angehöriger finde ich das Heilsamste, was du machen kannst, dich selbst zu fragen, wie du zur Krise beigetragen hast und den Mut zu besitzen, sich selbst zu hinterfragen. Intensives Zuhören, vollkommen richtig, hat mir auch vollkommen gefehlt in meiner Krise. Es ging immer nur darum, quasi, jetzt haben wir dir zugehört, aber jetzt wollen wir eigentlich nicht mehr. Deswegen, das, wenn du noch enge Angehörigen hast, dann ist das ja schon mal ein guter Schritt, das zu tun. Zuzuhören, herauszufinden, woher kommt denn überhaupt die Ursache dieser psychischen Krankheit? Woher? Und ich frage so lange nach, und wenn es Tage und Wochen und Monate dauert, bis ich diese Ursache gefunden habe, zusammen mit der Person. Aber was machen wir mit denen, die keine Angehörigen mehr haben? Die da draußen auf dieser Straße herumrennen und sich für uns vollkommen unverständlich verhalten?
Oder vielleicht also diejenigen, die jemanden haben, der zuhört und sich trotzdem verletzen. Also ich habe mich trotzdem selber verletzt, auch wenn ich jemanden gehabt hätte, der zugehört hat.
Wollte ich gerade sagen, weil im Endeffekt, ja, du hast, glaube ich, gerade gesagt, Valerie, dass meistens die direkten Angehörigen die Übeltäter in Anführungszeichen sind. Und ich bin auch der Meinung, dass selbst wenn man nicht direkt Verwandte hat, die vielleicht an deinem Leid direkt beteiligt sind durch eine Vergewaltigung oder ähnliches, dass es häufig über Jahrzehnte einfach so eingefahrene Strukturen sind, wo ich glaube, eine Selbstreflexion in Großteil nach vor der Gesellschaft sowieso nicht stattfindet. Sprich, ein richtiges Zuhören ist in meiner Meinung dann sowieso nicht möglich. Also selbst wenn ich jetzt versuchen würde, oder wenn jetzt meinetwegen Sohn und Mutter versuchen würden, sich zu unterhalten, und der Sohn, dem geht's nicht gut, und die Mutter würde darauf versuchen einzugehen, dann würde die Mutter darauf eingehen mit der Brille, die sie seit 30 Jahren aufhat. Und das ist absolut, absolut super krank, subjektiv und biased, also voreingenommen. Und deswegen glaube ich, dass sowas wie Christian anspricht, mit wirklichem Zuhören und die Person im Wesen zu erkennen, von ganz wenigen Menschen überhaupt praktiziert werden kann, Valerie. Weil ich glaube, das, was wir vier jetzt hier schon irgendwie durchgemacht haben oder erfahren haben oder können, auf einer gewissen Ebene auch, das können ganz, ganz wenige Menschen, weil es gibt ganz wenig Menschen, glaube ich, die wirklich zuhören können und damit überhaupt dealen können. Weil ganz häufig, wir hatten mal einen im Podcast hier, da hat sich die Tochter umgebracht, und daraufhin wurde ihr der Job gekündigt, weil sie in der Arbeit einfach nicht mehr erwünscht wurde, weil das Bild des Todes mit ihr auf einmal mitkam. Weil die hat nicht drüber geredet, die hat nicht irgendwie ein Plakat rumgelaufen und irgendwas publiziert oder irgendwie groß da in die Richtung was gesagt, aber der Chef konnte mit dem Wort Tod und mit dem, was da passiert ist, nicht umgehen, dass er sie einfach gekündigt hat. Also ich glaube, dass so viele Menschen selber so abgefuckt sind, dass sie diese Möglichkeit des Zuhörens und Reflektieren gar nicht in Betracht ziehen können, um ehrlich zu sein.
Und ich glaube
auch, ist nach wie vor keine Antwort auf diese Frage.
Ich glaube auch, dass es aber auch an uns liegt, also an uns, den Kranken, die wir früher krank waren, dass ich zum Beispiel nicht drüber sprechen wollte, weil ich nicht das Gefühl habe, dass jemand damit umgehen kann. Also mit diesen schlimmen Gedanken, mit diesen seltsamen Dingen, die ich dachte. Das ist, finde ich, auch das Problem.
Also eigentlich braucht es eine enorme innere Stärke als Angehöriger, sich mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen, die sich spiegeln in dem angeblich psychotischen Verhalten meiner Tochter, meines Sohnes, meiner Mutter, meines Vaters, meiner Tante oder meines Onkels. Ich würde sagen, für mich war es gut damals, dass ich abgeholt wurde und in die Psychiatrie gebracht wurde, weil es war ein Cut. Es war gezwungenes Distanzieren von mich selbst. Und ich befürworte das, dass ich weggebracht wurde an einen Ort, wo ich erstmal keinen Zugang hatte zum Internet, zur Familie, zu Freunden, sondern wo ich erstmal für mich war. Das war ein richtiger Schritt, fand ich. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass dieser Ort viel schöner gewesen wäre als so eine neonbeleuchtete Psychiatrie. Also hätte man mich in einen weitläufigen Park gebracht, ja? Hätte man mich eben in Verbindung mit Blumen gebracht, in einen Wald, ja? Hätte man mich auf dem Bauernhof verpflanzt, hätte man mich an eine Steilküste gesetzt mit dem Meer, hätte man mich in eine Gemeinschaft gebracht, mit der ich zusammen ein Holzhaus gebaut hätte, wäre das alles viel einfacher für mich ertragen zu gewesen. Und ich glaube, ich hätte auch in der Retrospektive dann nicht so eine Wut auf dieses psychiatrische System entwickelt. Aber dadurch, dass ich quasi zack, weggebracht wurde und in dem Moment, wo ich weggebracht wurde, mir auch dieses Etikett ICD, Störung XYZ, aufgedrückt wurde und gesagt wurde, du bist jetzt weniger wert. Und das wird ja auch ständig im psychiatrischen Alltag exerziert. Ne? Du bist weniger wert, du bist weniger wert, du bist weniger wert. Dadurch hat sich erst recht diese Wut manifestiert und die Manie hat nicht nachgelassen, sondern im Gegenteil, sie hat sich auf das, einfach nur der Fokus hat sich verlagert und auf das psychiatrische System gerichtet. Und wir haben eine ganze Energie darauf verschwendet, das psychiatrische System zu bekämpfen.
Was ja irgendwie cool ist.
Aber weißt du, wir müssen uns als Gesellschaft einfach hinterfragen, warum mit all den Erkenntnissen, die wir mittlerweile haben, und das ist ja sozusagen kein Hokuspokus oder kein, wie sagt man, keine also Alternativwissenschaft mehr, sondern das Thema, die Verbindung mit der Natur, die Meditation, sozusagen, dass sich wieder mit sich selbst in Harmonie kommen, ja, und wie das funktioniert, ist ja mittlerweile mehr als ausreichend erforscht, ja. Das heißt, ich stelle mir einfach die Frage, warum und welche kranken Hirne, ja, halten das absichtlich noch aufrecht, dass es sowas gibt.
Weil die Begründung ist ja immer, dass man den Menschen vor sich selbst schützen muss. Und ja, deshalb muss er in so ein Ding.
Ja, aber
wenn Valerie auf den Bauernhof kommt oder in den Wald oder irgendwas,
das stimmt doch gar
kann
nicht.
Sie vom Baum springen, kann sie sich vom Mähdrescher überfahren
ja.
lassen, kann sie was weiß ich.
Mit dem Schafrudel-Attacke, ja.
Aber du kannst ja auch eine etwas sicheres im Prinzip machen, ja, das jetzt ein bisschen menschlicher und ein bisschen anders ist. Ja.
Das stimmt,
und,
ja.
Und dann kommt für mich aber noch der Aspekt dazu, und da werden vielleicht jetzt auch wieder einige Zuhörer und innen sich sozusagen vielleicht aufregen darüber, ist mir aber auch wurscht, ja, weil es muss gesagt werden, was gesagt werden muss. Ja. Der Mensch hat bitte auch den freien Willen, sich umzubringen. Ja. Und wir können nicht alle retten, ja. Also gerade in Zeiten auch von Corona, da ist die Aussage einfach total wichtig. Wir können nicht alle retten. Wenn wir alle retten, dann sind wir irgendwann mal alle dahin, ja. Und wenn jemand sozusagen diese Wahl trifft, dann trifft er diese Wahl. Aber ich glaube, dass viele Menschen diese Wahl nicht treffen würden dann, wenn sie eben wieder mit sich besser, also mit sich selber, mit ihrem eigenen Selbst wieder mehr in Kontakt kommen würden, eben durch so Sachen wie eben Natur und so weiter und mit anderen Methoden oder mit nicht mit irgendwelchen komischen Ärzten, die dann irgendwie sagen, ja, das darfst du nichts mehr essen oder so, wenn sie ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuneigung erfahren.
Genau, ja? Das ist, glaube ich, der Stichpunkt. Es geht um liebevoller Zuneigung zu psychisch Erkrankten und Empathie, weil wir können ja unsere Empathie nicht ausschalten, ja. Wenn ich jetzt da draußen jemanden rumlaufen sehe oder im Dreck liegen sehe oder der total neben der Kappe ist, dann kann ich ja nicht sagen, okay, du hast dieses Leben ausgewählt, aber in dem Moment geht ja mein Mitgefühl an und ich denke, dieser Person geht es schlecht, ich muss ihr irgendwie helfen. Und wie sähe es denn dann aus, wenn ich jetzt quasi eine liebevolle Institution hätte, die dieser Person hilft, ja. Diese Person als Mensch respektiert, ja, diese Person vielleicht erstmal zu essen gibt, diese Person vielleicht auch in seiner Autonomie respektiert und nicht sagt, du bist krank und ich bin normal übrigens.
Dazu kann ich ein schönes Beispiel sagen. Ich habe nämlich mal gearbeitet ehrenamtlich bei U25, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist bewusst von Gleichaltrigen zu Gleichaltrigen. Also es arbeiten nur Mitarbeiter unter 25 für nur Klienten unter 25, die eben Suizidthematik haben und die können da anonym hinschreiben. Und wenn ich als Berater das Gefühl habe, ich kann dem helfen, dann nehme ich seine Anfrage an und kontaktiere ihn ab dem Zeitpunkt einmal pro Woche. Und ich habe mich schon so oft mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt damals, dass mir klar war, wenn jemand das wirklich will, dann wird er das auch machen und ich kann das nicht verhindern. Deshalb hatte ich an mich nicht den Anspruch, das zu verhindern, sondern ich hatte das Gefühl, ich spreche einfach mit dem und gebe dem nettes Feedback oder höre mir einfach an, was der zu sagen hat. Und ich hatte wirklich das Beispiel, dass eine Frau mir mitgeteilt hat, dass sie jetzt ihren Todeszeitpunkt ausgewählt hat und sie weiß jetzt, was sie macht und sie nimmt noch eine Freundin mit und so weiter. Und ich habe ihr das nicht versucht auszureden, sondern ich habe gesagt, okay, was können wir denn tun, damit sie sich dieser Termin verschiebt? Dass du das einen Monat nach hinten rückst. Und dann haben wir einfach diskutiert darüber. Und sie hat das tatsächlich angenommen. Und ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt noch lebt oder nicht. Oder ob sie vielleicht einfach nur dieses einmal Gespräch pro Woche genutzt hat, um es immer weiter zu verschieben. Da habe ich keine Ahnung. Aber ich fand es schön zu sehen, dass es wirklich Menschen gibt, die nur, weil ich anonym mit denen eine E-Mail geschrieben habe, das dann sich nochmal überlegt haben, weil sie eben diese Wertschätzung bekommen haben von mir. Obwohl wir uns nie kannten, nie gesehen haben, nie gesprochen haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Psychisch Kranke haben eine Verantwortung. Und die müssen sie der Gesellschaft zurückgeben, so wie wir das ja auch in diesem Podcast machen. In dem Moment, wo du einmal in der Psychiatrie warst und einmal diese Menschenrechtsverletzung erlebt hast, wie es ist, ein Mensch zweiter Klasse zu sein und gezwungen zu werden, sediert zu werden, ich war fixiert, 3 Tage lang war ich an einem Bett gefesselt und konnte mich nicht bewegen. In dem Moment hast du die Verpflichtung eigentlich rauszugehen und der Gesellschaft davon zu berichten. Jetzt stehst du vor dem Dilemma, dass die Gesellschaft sagt, du bist psychisch krank, wir glauben dir nicht. Es war rechtmäßig, dass du fixiert warst. Aber wie sieht denn ein politisches System aus, in dem man eigentlich alle, die aus den Kliniken kommen, fragt, was ist eigentlich bei dir schiefgelaufen? Thomas, Bernd und Valerie, warum bist du gescheitert an unserer Gesellschaft? Warum mussten wir dich wegsperren? Hast du eine Idee für unser politisches System? Was könnten wir ändern? Was hätte sich in deiner Umgebung ändern müssen? Im Kindergarten, in der Schule, bei deinem Elternhaus, bei der Sozialhilfe, dass du nicht da gelandet wärst, wo du jetzt gelandet bist? Also psychisch Kranke wirklich als Quelle von Weisheit zu nutzen, weil das sind die Parias unseres Systems. Die sind die wirklich ausgeschossen in Systems. Wenn wir die Ausgeschossenen wieder zurück in unser System holen, dann können wir extrem viel über uns selbst lernen.
Mhm, absolut. Das
ist super schön.
Sorry, Leonard. Ja. Nee, ich finde, das ist ganz, ganz, ganz viel Weisheit, was du gerade rüberbringst, Valerie. Und ich finde auch, mit dem Feuer, mit dem du das rüberbringst, gerade Gänsehaut, solltest du da vielleicht auch wirklich mal in die Richtung noch stärker und strammer marschieren. Anstatt irgendwie so deine Unternehmensberatung weiterzumachen, solltest du anfangen, die Psychiatrien irgendwie zu revolutionieren in Deutschland.
Ich habe schon damit begonnen.
Ja, hast du schon. Nee, ist ja wirklich so. Hast du wirklich schon. Also ohne Witz hast du wirklich. Weil der erste Schritt ist mal das erste, glaube ich. Und alles, was danach kommt, ist easy. Aber es ist wirklich vielleicht ein Punkt. Und ganz kurz, weil du in Italien gerade bist, dass in Italien 1973 alle geschlossenen Psychiatrien geschlossen wurden, ist auch super spannend. Ne? Und das war auch auf der Psychiater hieß Basaglia, keine Ahnung, aber mega spannend. Der hat 1973 mit Ärzten und Sozialarbeitern einfach mega die krassen, also eine ganz, ganz große Revolte aufgestoßen und hat es hinbekommen, alle geschlossenen Krankenhäuser für psychisch kranke Menschen zu öffnen, damit Menschen in kleineren Kliniken sind, in offenen Gruppen und wieder menschenwürdig behandelt werden und nicht als gemeingefährlich eingestuft werden und entmundet werden. Also man kann nach wie vor ja Menschen relativ simpel einfach wegsperren, indem sie als gemeingefährlich eingestuft werden, weil sie psychisch krank sind. Wie easy ist das denn einfach? Weil wenn man psychisch krank ist, ist man ja nicht berechenbar. Man kann einem ja, also ist ja easy, ne? Also wenn man irgendwie gegen das System verstoßt, oder ich meine, politisch wird das ja ziemlich sicher auch angewendet. Also es ist ja nicht, nicht von Hand zu weisen, ne? Aber trotzdem sehr spannend. In Italien seit 50 Jahren keine geschlossenen Kliniken mehr, ne?
Vollkommen richtig. Es gibt allerdings noch das Trattamento Sanitario Obligatorio. Das heißt, de facto sind die Psychiatrien abgeschafft und auch dieser positivistische Ansatz, dass man Menschen durch Elektroschocks oder Lobotomie oder Eisbäder, wie das früher in Italien war, kuriert. De facto heißt es heute Rehabilitationszentren quasi. Ja. Es gibt immer noch diese Institutionen, sie heißen nur anders. Und es ist umstritten, ich kenne mich da leider noch nicht so gut aus, aber ob das nicht doch schon wieder die Psychiatrien vom alten Schlag sind. Ja, okay. Es dürfen nicht mehr als 20 Menschen sein. Ich habe letztens mit einer bipolarmanischen hier in Bozen gesprochen, die war 5 Tage in der Psychiatrie in Bozen, die hat gesagt, da haben sie mir eigentlich auch nur Medikamente gegeben. Es kann gut sein, dass es doch noch anders ist als in deutschsprachigen Ländern. Da müsste ich tatsächlich, wie du es gut angeregt hast, einmal eine Recherche durchführen, Lennart. Und ich habe mir auch schon lange vorgenommen, eine Fundamentalkritik an dem psychiatrischen System zu veröffentlichen.
Du hast hier 3 Fans, also falls du Support brauchst.
Naja, du hast auch mit der Clara jemand, der sehr viele Aufzeichnungen und einfach Infos
Ich hatte damals tatsächlich mit Günter Wallraff gesprochen, dem Investigativjournalisten, der sich freiwillig in den 60er Jahren in eine Psychiatrie eingewiesen hat lassen in Deutschland. Der hat gesagt, er ist psychisch krank und er müsse jetzt unbedingt in die Psychiatrie und hat das quasi fingiert und hat eigentlich de facto dieselbe Erfahrung wie ich gemacht 40 Jahre später, dass es nur darum geht, Sedierung, nur um Fixierung und nur um das Ruhigstellen und nicht um herauszufinden, warum man denn eigentlich in der Psychiatrie ist und woran man denn eigentlich leidet. Und ich habe damals auch mit ihm geredet. Und das war ein sehr fruchtbares Gespräch. Er war auch von meinem Bericht schockiert, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das Ganze nicht mehr weiterverfolgt, aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Und ich hatte damals auch überlegt, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, weil es gibt, Psychiatrie ist ein Schandmal. Wenig Menschen sagen, sie waren in der Psychiatrie. Offen ist immer noch was anderes als geschlossen. Ich war in der geschlossenen Psychiatrie. Ich wurde da auf der Bahre abtransportiert. Ja? Und ich weiß nicht, ich habe damals auch mit einigen darüber gesprochen, dass wir eigentlich kollektiv dagegen vorgehen müssten. Ich war damals auch beim Anwalt. Der Anwalt hat gesagt, nee, Sie haben keine Chance. Sie sind psychisch krank eingestuft. Sie haben keine Chance vor Gericht. Sie sind jetzt quasi für immer beraubt, ne, ihrer geistigen und kognitiven Fähigkeit. Das wird egal, vor welcher Richter wird das anerkennen, dass sie eigentlich nicht ganz richtig ticken. Das heißt, egal, welche Rechte sie einfordern, es ist vorbei. Das heißt, da muss dann tatsächlich die sogenannte journalistische Exekutive, nein, so weit ist es noch nicht, aber da Wachfunktion mal einschreiten. Ja. Und vielleicht ist dieser Podcast eine gute Gelegenheit zu sagen, wenn ihr in einer geschlossenen Psychiatrie wart, meldet euch bei mir. Ich sammle euch eure Geschichten. Aber seid mir auch wirklich so mutig, euren Namen zu veröffentlichen.
Kurze Zwischenfrage. Also ist das tatsächlich so, dass wenn du einmal in einer geschlossenen warst, dass du dann, dass das quasi klebt? Oder ich meine, das muss ja, das kann ja nicht sein, weil wenn du dir wieder normal ins Leben eingliederst, dann das muss ja so sein, wie man bei einem Konkurs bist ja auch dann nach 3 Jahren wieder clean quasi.
Ja, das stimmt. Ich habe allerdings eine Polizeiakte. Gott. Was heißt Polizeiakte? Jeder von uns hat eine Polizeiakte. Wenn man einmal psychisch krank ist, dann ist es da drin vermerkt. Meine ich so. Mit meinem Halbwissen. Wenn du einmal etwas einklagst und ich wurde ja schon forensisch diagnostiziert, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe, das war ja schon quasi auch ein gerichtliches Gutachten, dann war es das erstmal. Also klar hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Ich weiß nicht, vor welchem Richter oder Richterin ich komme. Der Anwalt hat mir damals ganz deutlich gesagt, dass er absolut keine Chance für mich sieht. Bar jeder Menschenrechtsverletzung, die stattgefunden ist, bar, dass ich mich auch 3 Tage lang nicht bewegen konnte, dass es nicht möglich ist und dass er auch noch nicht derartige Fälle erlebt hat. Und er hat mich stattdessen weiterempfohlen zu einer Selbsthilfegruppe für Angehörige, Patienten mit Psychiatrieerfahrung, so hieß das Ganze. Und hat mich dann noch mit philosophischer Literatur von Foucault versorgt zur Antipsychiatriekritik.
Okay. Also ich war auch, bei mir war tatsächlich auch mal die Polizei zu Hause, weil eine Freundin die Polizei zu mir geschickt hat wegen Suizidverdacht. Und da war auch der Notarzt und der Rettungswagen und alles dabei. Aber ich habe danach noch polizeiliche Führungszeugnisse beantragt und da war das nicht drin. Ich weiß nicht, ob dieser Stempel unsichtbar vielleicht auf einem klebt, aber offiziell war es nicht.
Na, dann hättest du gar nicht mit Kindern arbeiten dürfen. Also.
Gehen wir weg von diesem polizeilichen Führungszeugnis, gehen wir einfach nur darum, seine Zustände aus der Psychiatrie anzuklagen vor einem Richter.
Okay.
Ja. Das wird schwer.
Aber was wäre denn, Valerie? Also wenn jetzt sozusagen jemand herkommt oder von mir aus 3 unabhängige Sachverständigen herkommen würden und dir jetzt bescheinigen, dass du also 100% unter Anführungszeichen normal bist, was immer dieses komische Wort auch bedeutet, ja, das würde nicht ausreichen vor einem Gericht. Würden die das sagen, ja, aber damals war es nicht so oder wie würden die argumentieren?
Ich weiß es leider nicht. Ich habe mich jetzt hier zu weit als juristische Expertin ausgegeben. Ich kenne auch nur noch aus diesem Gespräch mit meinem damaligen Anwalt für Sozialhilfe oder Sozialrecht rekapitulieren. Ich müsste das jetzt auch noch mal selber recherchieren.
Okay.
Unter welchem Vorwand wurdest du 3 Tage fixiert?
Ja, ich versuche gerade jetzt nochmal unserem ganzen Gespräch auch nochmal die Gegenseite einzunehmen, wenn uns ein Psychiater zuhört, ganz kurz. Der würde mir wahrscheinlich sagen, Frau Lux, Sie waren einfach so gestört. Sie wollten Suizid begehen, wir mussten Sie selbst schützen. Und das ist keine Menschenrechtsverletzung, weil ans Bett gefesselt zu sein, ist nach einer Definition Folter. Aber Sie haben ja keine Ruhe gegeben. Und seien Sie uns doch dankbar, sonst hätten Sie sich vielleicht umgebracht. Würde jetzt vielleicht ein anwesender Psychiater hier sagen, wenn wir jetzt mal diese Gegenseite vertreten würden. Okay. Bei mir war es definitiv so, dass es war der Clash mit den anderen Patienten. Als ich dann niedriger gestuft wurde auf die absolut überwachteste Station, wo nur die Vergewaltigungsopfer waren, stieg mein Stresslevel auch einfach. Also ich war 21 Tage lang eingesperrt. 21 Tage lang habe ich quasi nicht die Luft gesehen. 21 Tage lang war ich so ungefähr auf 60 Quadratmetern Und da steigt natürlich einfach, auch wenn es nichts zu tun gibt, einfach dieser soziale Stress, das kennt man ja auch von Asylheimen, ja, oder eben von allen Aufnahmestationen quasi. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, bei mir ging immer die Gefahr von anderen Patienten aus. Genau. Und sie hatten Angst, dass ich anderen Patienten Gewalt antue. So, das ist jetzt natürlich jetzt rein subjektiv. Jetzt kann ich sagen, nein, das war nicht so. Jetzt sagt wieder mein Advocatus Diaboli, vielleicht, aber doch, Valerie, vielleicht hast du es angedroht. De facto kann ich hier sagen, dass ich niemanden körperliche Gewalt angetan habe, auch in diesem Podcast. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich es nicht doch vielleicht verbal geäußert habe, weil ich so unter Stress stand, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, wenn zwei andere verrückte Frauen mit am Zimmer laut schreien. Ja? Und das war auch einfach ein Grund, man muss ja auch immer abwägen innerhalb der Psychiatrie, wen bindet man jetzt ans Bett und wen nicht? Wen hat man denn endlich in Ruhe gestellt und wen nicht? Und weil ich definitiv die rhetorisch noch schlagfertigste war und auch die selbstbewussteste, ich muss das auch sagen. Also ich habe mich, auch wenn die Zuschreibung war, du bist weniger wert, Valerie, wusste ich immer, dass ich genau gleich viel wert war. Das heißt, ich habe diese Zuschreibung nicht angenommen und ich habe immer wieder versucht, auf Augenhöhe zu argumentieren, warum ich jetzt den Befehl befolgen muss, ein Medikament zu nehmen, warum ich den Befehl befolgen muss, mich jetzt ans Bett fesseln zu lassen. Und ich glaube, die waren auch einfach erleichtert. Die waren einfach erleichtert, mit mir nicht mehr diskutieren zu müssen. Die waren einfach erleichtert, dass sie einmal von mir gehört haben, oh, jetzt halt die Klappe, sonst bringe ich dich um. Das habe ich zu meiner Mitpatientin geschrien. Also das ist jetzt noch nur aus meiner bloßen Erinnerung. Ich habe das noch nicht so ausgeordnet. Es kann sein, dass ich, wenn das jetzt alles nochmal niederschreibe, dass es vielleicht doch anders war, einen Grund gefunden zu haben, mich endlich anzubinden. Und dann, ich war ja resistent, ne? Ich habe mich 2 Wochen geweigert, Medikamente zu nehmen. Ich habe gesagt, nein, Sie können mich nicht sedieren. Nein, ich möchte nicht eine Veränderung meines körperlichen Haushalts und meiner Botenstoffe und meiner Hormone haben. Ich möchte das nicht, dass sie mich zwingen, quasi Medikamente zu nehmen. Und sie haben mich dann einfach so lange festgebunden, bis ich dieses Medikament genommen habe. Sie haben gesagt, wir bitten Sie erst los, wenn Sie das Medikament nehmen. Oder Sie haben jetzt die Wahl, Injektion quasi, oder wir spritzen es Ihnen. So. So.
Okay. Aber das ist heftig, weil dich festzubinden ist die eine Sache, aber dich zu erpressen, dass du erst Medikamente nehmen musst, bevor dich wieder losbinden, das ist echt verrückt. Also das würde ich auch anfechten. Weil da warst du ja schon angebunden. Das heißt, sie hatten ja keinen Grund mehr, dir zu sagen, dass du irgendwas gemacht hast. Du hast ja dann nichts mehr machen können.
Genau. Ich muss jetzt auch noch mal kurz zur Verteidigung sagen, Pfleger und Pflegerinnen sind natürlich auch chronisch unterbesetzt dort. Ne? Mhm. Also die standen alle auch unter wahnsinnigem Stress. Ne? Hätten wir 10 Patienten gehabt und 20 Pfleger, wäre das vielleicht nicht passiert. Ja? Und die waren ja auch immer nur, oh Gott, wir müssen jetzt zur nächsten Ressource und der muss noch das Medikament kriegen und der muss noch das Medikament kriegen. Und eigentlich stören alle unsere Klienten. Mhm. Und das hat natürlich auch einfach zur allgemeinen spannungsgeladenen Atmosphäre beigetragen. Ich hatte auch einen Richter, also Fixierung muss auch immer genehmigt werden. Das Gefühl, was ich mich aus meiner Psychiatriezeit erinnere, ist, dass ich nicht gehört wurde. Weil dieser Richter kam herein, 2 Minuten, hat kurz mit mir gesprochen, hat kurz mit der Ärztin gesprochen, die Psychiaterin angeordnet. Natürlich war ihre Meinung die richtige Meinung, weil sie war nicht psychisch krank. Wenn sie sagt, ich habe bedroht und von mir geht Gewalt aus, dann ist natürlich ihre Meinung die richtige. Also was kümmert es mich denn da als Richter und Richterin, ob die Patientin, die im Bett liegt, angebunden in ihrem eigenen Urin sagt, nein, das stimmt nicht, was sie sagen, Frau Psychiaterin, weißt du? Auch in dem Moment ist es auch wieder eine Zeit-Nutzen-Abwägung vom Richter. Muss ich mich jetzt mit einer psychisch kranken Person, die ja schon vom System als psychisch krank gelabelt wurde, auseinandersetzen? Nein, ich glaube jetzt einfach eine Psychiaterin, das ist eine nette Frau, die wird schon recht haben. Und dann unterschreibe ich hier, dass die rechtmäßig fixiert wurde. So habe ich das erlebt aus der Warte einer Patientin. In der ganzen Psychiatriezeit ist es mir nicht vorgekommen, dass wirklich jemand mich hören wollte und sehen wollte und mich gefragt hat, was mir eigentlich gut tut. Weil das ist ja auch noch ein interessanter Aspekt. Ne? Man kann ja einfach sagen, Valerie, du machst verstörende Sachen. Wir wollen nicht mehr, dass diese verstörenden Sachen von dir auskommen, Suizid ankündigen. Ja? Was könnte denn jetzt gut tun, ja? Dass du das nicht mehr machst? So. Und diese Offenheit war niemals da.
Ja, dürfen wir denn jetzt tatsächlich die Zuhörer und Zuhörerinnen auffordern, dass sie dir ihre Geschichten zukommen lassen? Also könntest du damit tatsächlich was anfangen? Und
ja, definitiv. Aber ich mache jetzt auch wirklich eine Bedingung. Und die Bedingung ist, ich sammle keine anonymen Geschichten.
Okay.
Ich gebe euch eine Plattform, wenn ihr mit mir rauskommen wollt. Ihr müsst aber so mutig genug sein, so wie ich mutig genug war, in diesem Podcast hier zu gehen mit Lennart, Clara und Christian, auch euren eigenen Namen, Vor- und Nachnamen dahinter zu sehen.
Das ist cool.
Auch von mir als Journalistin ist es häufig so, dass ich genutzt werde, um quasi Sachverhalte zu klären, dass sich jemand im Geheimen an mich wendet und sagt, berichte doch mal darüber. Aber eigentlich könnt ihr auch selber diese Sache klären. Und deswegen helfe ich euch, diese Sache zu klären. Aber ihr müsst mir euren Namen geben.
Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön, weil auch jetzt gerade in der heutigen Zeit, ich glaube, Menschen realisieren, dass nichts sicher ist. Also ich glaube, dass dieses Argument, ich mache das irgendwann mal in 2, 3, 4, 5, 10 Jahren oder sowas, also dieses, ich glaube, dieses Denken, das weicht so ein bisschen gerade auf. Und ich glaube, dass jetzt auch die Zeit dafür ist, vielleicht für die Leute, die das vielleicht echt schon immer in sich tragen und einfach eigentlich wissen, dass sie es rausbringen wollen und sollen und müssen, jetzt vielleicht auch die Zeit und den Courage finden, durch Corona und durch diese besondere Situation an dich ranzutreten. Also Kontaktdaten verlinken wir, wie immer, in Shownotes, würde ich sagen.
Übrigens auch gerne, ich bin immer sehr daran interessiert, auch die Gegenseite zu hören. Also gerne auch Psychiater, die das hören, gerne auch Ärzte, die das hören. Also ich bin auch sehr an einer Abwägung interessiert. Und auch gerade die Menschen aus dem medizinischen oder Psychiatriebereich, die sagen, wir brauchen die Zwangspsychiatrie, wie sie ist. Ich möchte auch gerne eure Meinung hören, weil wir kommen hier auch nicht weiter, wenn wir uns gegenseitig beschuldigen, sondern einfach nur, wenn wir offen die Frage verfolgen, wie kann Menschen geholfen werden?
Ja, schön.
Finde ich richtig gut, dass du das nochmal sagst, weil das eben auch zeigt, es geht nicht um persönlichen Rachefeldzug oder sowas oder um Psychiatrien fertig zu machen, sondern wirklich eine Verbesserung anzustreben. Wie kann man das verbessern? Weil die Erfahrung, die wir in Psychiatrien gemacht haben, wollen wir vielleicht anderen nicht gönnen, sondern die sollen es besser haben.
Genau, und ich glaube auch, dass Psychiater und Pflegepersonal ja genau darunter leiden. Ne? Also eine Hierarchie ist ja auch immer eine totale Belastung für den, der oben steht. Ne? Der muss ja ständig Befehle geben. Der kann sich ja nie entspannen. Ne? Mhm. Also wie können wir dieses Hierarchiesystem auch auf ein gleichberechtigtes Niveau lenken? Das wäre auch...
Ui, da will ich jetzt nicht keinen Fass aufmachen, aber das fängt, glaube ich, in der Schule an. Aber das ist ein ganz anderes Thema, können wir noch anders drüber sprechen.
Ja. Ja, also ich finde es einen schönen Abschluss jetzt, dieses Angebot, diese Plattform für heute einmal. Und ich würde sagen, ihr, die das da hört, nutzt das oder gebt das auch weiter an, wenn ihr da jemanden kennt. Weil ja, es könnte vielleicht etwas Großartiges verändern und eine neue Realität schaffen.
Und wie gesagt, ihr habt Valeries Power gehört, also hier geht wirklich was. Und ich glaube, dass wir genug Plattformen haben, was zu verändern. Es gibt genug Bewegung in Richtung Achtsamkeit, in Richtung vielleicht ein menschenwürdiges Leben. Ich habe übrigens eine Domain, die ist ganz cool, Valerie, falls du die haben möchtest. Die nennt sich artgerechtemenschenhaltung.de.
Ja, ich geh sofort.
Nee, die ist gut, die ist gut.
Ja, es ist, glaube ich, ein richtiger Aufruf, gerade auch, wo wir einfach alle selber im Hausarrest erleben, wie Psychiatrie ist, ja? Wir haben gerade eine weltweite kollektive Erfahrung, wie sich Menschen in der Psychiatrie fühlen. Wir dürfen nicht vor die Haustür gehen.
Hari Om Dong. Das war die Qigong-Glocke. So. Valerie, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du warst nicht zum letzten Mal bei uns im Podcast. Es ist mir persönlich immer ein riesiges, großes inneres Blumenpflücken. Und Christian und Clara, glaube ich, auch dich zu hören, dich zu spüren und dir einfach zuzuhören, weil es ist echt sehr, sehr schön, wie du deine Erfahrungen mit deiner Wortgewandtheit verbindest. Und ich glaube, nicht nur irgendwie so einen Humbug rüberbringst, sondern wirklich was verändern willst, glaube ich, mit deiner Vergangenheit und den Sachen, die du erlebt hast. Also richtig, richtig toll. Und ein Thema, ich glaube, was wir schon mal ansprechen können, wäre in meiner Wahrnehmung, was ich sehr spannend finden würde, wäre Shitstorm. Finde ich super spannend. Wenn das nochmal ein Thema wäre, wo du drüber reden wollen würdest, weil ich glaube, es auch sehr spannend ist und nicht spannend, würde mich sehr freuen und abgesehen davon, artgerechte Menschen halten.
Ich liebe euch alle!
Würde ich auch!
Vielen Dank, Valerie, danke schön!
Ihr Lieben da draußen, bitte teilen, weitergeben, dass möglichst viele Menschen davon profitieren.
Marketing-Grundsatz Nummer 1, 2 und 3, enthusiastisch und eine schöne Stimmlage beim Abschied. Hat Christian gut gemacht, in dem Sinne. Teilen, tschüss, auf Wiedersehen.
Ciao.
Danke. Ciao.